Wir haben schon so viel heute Morgen von Gottes Herrlichkeit und Größe gehört. Für einen Moment habe ich gedacht, hätte es vielleicht über Psalm 33 predigen können. Das wäre auch ein schönes Thema gewesen. Und so ganz die Sorte, die ich eigentlich ganz gerne habe, über die Schöpfung, über die Größe, die darin. Aber wir hatten auch andere Aspekte seiner Größe, dass er Macht über den Tod hat, Herr des Lebens ist. Wir werden weiter auch jetzt in meiner Predigt bei seiner Größe bleiben, aber nochmal ein bisschen unter einem anderen Gesichtspunkt. Wir werden mal ja an einer Gerichtsverhandlung teilnehmen. In den USA kann man ja an manchen spektakulären Gerichtsverhandlungen ganz bequem aus dem Fernsehsessel teilnehmen. Das ist zwar nicht ganz unumstritten, aber das wird dort so gemacht. Bei uns ist das in der Form so nicht möglich. Und trotzdem, man kann ohne weiteres in den öffentlichen Gerichtsverhandlungen, in den Gerichtssälen teilnehmen und dort hautnah miterleben, ja, was den Prozess miterleben und kann sich schildern lassen, den Tathergang und kann alles genau an allem teilnehmen, von Tathergang bis zur Urteilsverkündung. Die Gründe, warum manche Leute das machen, sind sehr unterschiedlich. Der eine oder andere vielleicht nur aus Sensationslust. Aber ohne Zweifel kann man aus solchen Verhandlungen auch viel lernen. Es sind ja immerhin geht da um Fälle, die das Leben geschrieben hat. Und deswegen dachte ich, das wäre auch mal ganz schön heute Morgen für die Predigt. Wir können das zwar nicht live miterleben, aber anhand eines Protokolls. Ein Protokoll einer Gerichtsverhandlung. Das möchte ich gleich vorlesen. Und wir werden uns ansehen, was schließlich als Anklage erhoben wurde. Wir werden uns der Verteidigung zuwenden und hören, was dort gesagt wurde. Und wir werden sicher auch einiges dabei lernen können. Schließlich noch die Urteilsfindung und die Urteilsverkündigung wird alles vorkommen. Und ich finde alles sehr interessant. Ich denke, wir werden einiges zum Nachdenken finden. Ich habe nun schon so ein bisschen angedeutet, wohin es gehen soll, aber eins habe ich noch nicht gesagt. Ich habe noch gar nicht gesagt, wer in diesem Prozess überhaupt angeklagt ist. Das ist ja das, was man normalerweise zuallererst erfährt, wer angeklagt ist. Der Hauptangeklagte ist Petrus, der Apostel. Mitangeklagt ist Johannes und diejenigen, die noch dabei waren an diesem Tag, an dem Tag vor der Verhandlung, an dem Tag, wo dieser Vorfall passierte. Das Protokoll liegt uns vor in der Fassung des Evangelisten Lukas und wir finden es in der Apostelgeschichte im 4. Kapitel von Vers 5 an. Ich will jetzt einfach zuerst mal dieses Protokoll vorlesen und nachher noch auf Einzelheiten eingehen. Also ich lese von Apostelgeschichte 4, Vers 5. Als nun der Morgen kam, versammelten sich die Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem. Auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiaphas und Johannes und Alexander und alle, die vom hohen Priestergeschlecht waren. Und sie stellten sie vor sich, das sind Petrus und die anderen, die da dabei waren, stellten sie vor sich und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Was sie getan haben, das sehen wir gleich. Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an einem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei es euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass es ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen und beratschlagten miteinander und sprachen: Was wollen wir diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Zuerst wird uns in diesem Text gesagt, wer überhaupt über Petrus und Johannes zu Gericht sitzt. Wer die sind, die da befinden über das Strafmaß von Petrus und Johannes. Es waren die hohen Priester Hannas und Kaiaphas, dazu weitere führende Glieder des hohen Priestergeschlechts. Das sind genau diejenigen, die als jüdische Obrigkeit nur wenige Wochen, allerhöchstens Monate vorher über Jesus zu Gericht gesessen haben. Und die als Richter damals für seine Kreuzigung und seinen Tod verantwortlich waren. Genau die saßen nun auch nicht so viel später über Petrus zu Gericht. Aber welches Vergehen wurde diesen Jüngern Jesu überhaupt zur Last gelegt? Was ist die Anklage? In dem Protokoll werden keine Zeugen erwähnt. Niemand, der den Tathergang nochmal schildert, denn es war allen Menschen klar, allen bewusst, was geschehen war. Es war erst einen Tag vorher geschehen und ganz Jerusalem hat davon gesprochen. Das war allen klar. Darüber musste man nicht nochmal lange irgendwelche Dinge, Leute befragen. Und den Bibelkundigen unter euch ist auch längst klar, was dem Tag davor geschehen war. Aber für die, die das vielleicht jetzt nicht so parat haben, fasse ich es nochmal kurz zusammen. Lukas berichtet die vorangegangenen Ereignisse im dritten Kapitel der Apostelgeschichte, sehr ausführlich eigentlich. Er schildert, dass am Tag vorher Petrus und Johannes, wie alle frommen Juden, nachmittags zum Gebet in den Tempel gegangen waren. Wie jeden Tag musste er dabei an einem Bettler vorbei, der an der Tempelpforte saß. Der war lahm. Warum aber an diesem Tag alles so anders war als sonst, dafür finden wir keine Erklärung. Vielleicht hatte der lahme Bettler diesmal direkter den Petrus angesprochen und um Almosen gebetet. Vielleicht hatte Petrus einen besonderen Impuls von Gott, dass er diesmal besonders auf ihn eingegangen ist. Jedenfalls hat er den Lahmen geheilt. In dem Namen Jesu hat er ihm Heilung zugesprochen. Wie das konkret ausgesehen hat, das hat vielleicht jeder von euch in der Sonntagsschule schon gelernt. Petrus hat gesagt: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners. Steh auf und geh umher. Das hat ausgereicht für eine vollständige Heilung. dass der bis dahin Lahme sofort umherspringen konnte. Übrigens nur so einen kleinen Aspekt nebenbei. Selbst wenn einer nur krank ist, 3 Wochen oder 4 Wochen und im Bett liegt, dann springt er schon hinterher nicht gleich sofort auf. Da muss man lange therapieren, bis da sich die Muskeln wieder aufgebaut haben. Also dieser Lahme, der konnte sofort springen, rannte im Tempel umher und lobte Gott, der, den alle kannten, weil er Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus, pünktlich zu den Gebetszeiten an die Tempelpforte getragen wurde, um dort zu betteln. Genau der sprang nun im Tempel umher und lobte Gott. Wie ist dann sowas möglich, wird sich jeder gefragt haben. Da ist es eigentlich nicht so verwunderlich, dass nun alle bei diesen Geheilten zusammenliefen. Das hat die Leute angezogen. Es wird berichtet, dass der Geheilte Petrus und Johannes festhielt oder sich an sie hielt. Wahrscheinlich hat er den anderen zugerufen, die sind das, die mich heil gemacht haben. Die haben mich gesund gemacht. Und das wiederum konnte Petrus nicht einfach so stehen lassen. Da war es fast zwangsläufig, dass er das Wort ergreifen musste und klarstellen musste, wer für diese Heilung zuständig war. Nämlich Jesus Christus, der, den sie erst vor kurzem ans Kreuz ausgeliefert hatten. Was eigentlich als eine Klarstellung gedacht war, ist zu einer mitreißenden Predigt geworden. Eine Predigt, die ich auch gerne mal im Originalton gehört hätte. Was wir davon haben, ist die Zusammenfassung in der Apostelgeschichte 3. Und auch die finde ich schon umwerfend. Petrus fordert seine Zuhörer schließlich zur Buße auf. Und es bekehren sich Massen zu Gott. Wie viele es genau sind, wird nicht gesagt, jedenfalls Tausende. Lukas berichtet lediglich, dass durch dieses Ereignis die Zahl der gläubigen Männer in Jerusalem auf 5000 angewachsen ist. Also da war plötzlich ordentlich was los in Jerusalem. Man kann schon irgendwie nachvollziehen, dass das dem damaligen Establishment ein Dorn im Auge war, wenn eine Bewegung, die sie meinten, schon ad acta gelegt zu haben, eine Bewegung, wo sie meinten, durch die Kreuzigung Jesus, das ist das jetzt erledigt, wenn so eine Bewegung auf einmal Begeisterungsstürme auslöst, das war denen jetzt nicht mehr einerlei. Und dazu kommt, dass besonders fortschrittliche Juden damals, die sogenannten Sadduzäer, nicht an ein Leben nach dem Tod glaubten und nun ihre Fälle davon schwimmen sahen, als sie merkten, dass so große Volksmassen einer Bewegung folgen, ja, wo das ewige Leben zentraler Punkt, Kernaussage des Glaubens ist. Also genau das Gegenteil von dem, was diese Sadduzäer glaubten. Das alles hat dann schließlich zur Festnahme von Petrus und seinen Begleitern geführt. Übrigens müssen sie den Geheilten gleich mit festgenommen haben. Der hat nun eigentlich ja auch gar nichts. Der war der Glückliche, der da geheilt worden ist. Aber was will man dem dann vorwerfen? Aber den haben sie gleich mit vorgenommen. Das sehen wir daran, dass er an der Verhandlung auch teilgenommen hat. Dort in diesem, ja, wo man sowas verhandelt hat, im Synhedrium. Kommen wir also wieder zurück zum Prozessverlauf. Bevor ich rückblickend auf diese Ereignisse eingegangen bin, die hier das Thema dieses Prozesses waren, hatte ich ja die Frage aufgeworfen, was sie den Angeklagten überhaupt zur Last legen. Dass die führende Geistlichkeit ihre Macht in Gefahr sieht, das kann man ja schlecht als Anklagepunkt formulieren. Also was haben sie ihnen vorgeworfen? Ja, das ist eben das Problem. Sie haben es eigentlich ganz vermieden, den Anklagepunkt selbst zu nennen. Sie sind ein bisschen da drumherum gegangen, aber Petrus hat später selbst, ist da drauf eingegangen und hat es auf den Punkt gebracht. Da werde ich noch zu kommen. Hannas und Kaiaphas haben die Angeklagten dem Protokoll zufolge nur in ihre Mitte gestellt und dann gefragt, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Bei dieser Frage mag auch mitgeschwungen haben, wer hat euch dazu berechtigt, dass ihr hier so die ganze Stadt in Unruhe bringt? Wer hat euch das erlaubt? Auf jeden Fall aber steckt in dieser Frage, woher hattet ihr überhaupt die Fähigkeit, so etwas zu tun? Ich finde diese Aussage hochinteressant, denn es ist die Frage nach der Vollmacht. Wie kann es sein, dass einfache Menschen in der Lage sind, einen 40-jährigen Mann, der seit seiner Geburt an lahm ist, schlagartig gesund zu machen? Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ein einfach gestrickter Fischer aus der Provinz Galiläa mit einer einzigen Rede Tausende von Menschen in seinen Bann zieht? Wie kann das sein? Aus welcher Kraft oder in welchem Namen ist so etwas möglich? Viele Christen heute, und wie ich meine, gilt das auch für uns oder einige von uns, bewegt eine ganz ähnliche Frage, nämlich steht diese Kraft, die Petrus damals zur Verfügung stand, aus der der handelte, steht die gläubigen Menschen auch heute noch zur Verfügung? Und wenn ja, wie? Immerhin hat Jesus den gläubigen Menschen verheißen, allen Gläubigen, auch uns, dass sie Berge versetzen können. Das ist die Frage nach der Vollmacht, wie sie heute gestellt wird. Lasst uns sehen, welche Rückschlüsse wir aus der Antwort ziehen können, die Petrus den hohen Priestern gegeben hat. Jetzt hat also die Verteidigung das Wort. Petrus selbst übernimmt die Verteidigung. Bevor er auf die eigentliche Frage eingeht, formuliert er nun nochmal, wie aus seiner Sicht die Anklage ist, was der Anklagepunkt ist. Und er sagt, dass sie heute verhört wegen der Wohltat an einem kranken Menschen. Petrus bringt damit eigentlich die Ironie auf den Punkt dieser ganzen Geschichte. Letztlich werden sie wegen einer Wohltat vor Gericht gestellt. Das lässt eigentlich schon tief blicken. Aber dann geht er auf die Frage ein, die sie ihm gestellt hatten. Das war ja die Frage nach dem Namen, nach der Macht, die dahinter steht. Und er sagt, so sei es euch und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Die Spontanheilung jenes Lahmen, der jahrelang an der Tempelpforte bettelte, geschah im Namen Jesu Christi. Ich habe lange überlegt, wie ich da noch drauf eingehen soll und hatte ein bisschen Skrupel, nochmal auf diesen Namen Jesu einzugehen, weil ich darüber schon öfter gepredigt hatte, aber selbst auf die Gefahr, dass ich euch langweile, muss ich da nochmal ein bisschen drauf kommen. Was heißt das im Namen Jesu Christi? Im heutigen Sprachgebrauch ist der Name fast immer die Bezeichnung für eine Person. Das ist der Name. Man bezeichnet eine Person mit dem Namen. Hier ist aber viel mehr gemeint als nur die Bezeichnung einer Person. Hier ist die Macht und die Herrschaft gemeint, die von dieser Person ausgeht, die dieser Person zugeschrieben wird. Im Namen Jesu Christi heißt in der Vollmacht, die von Jesus Christus ausgeht und schließt auch mit ein, im Auftrag Jesu Christi. Wer im Namen eines anderen handelt, handelt in seinem Auftrag und kann auf seine Machtressourcen zurückgreifen. Wenn Petrus also erklärt, dass dieser ehemals Lahme im Namen Jesu Christi nun gesund dasteht, dann heißt das, dass es letztlich nicht Petrus, sondern Jesus war, der geheilt hat. Genau in diesem Sinne hatte Petrus am Tag vorher schon, gleich als das geschehen war, im Tempel argumentiert. Und jetzt also wieder. Wenn Christen heute nach mehr Vollmacht streben, wenn sie dafür alle möglichen Anstrengungen unternehmen, wenn sie vielleicht sogar an den Gemeindestrukturen basteln oder besondere Strategien entwickeln und womöglich auf diese Weise zu einer größeren Außenwirkung zu kommen, dann halte ich das für ziemlich bedenklich. Ich will damit nicht sagen, dass ich es an sich schon schlecht finde, dass wir über Gemeindestrukturen oder so etwas nachdenken. Aber bedenklich ist, wenn es deswegen geschieht, weil man meint, man könnte damit die Effizienz nach außen vergrößern, zu mehr geistlichen Vollmacht kommen. Wir können an dem heutigen Text schön sehen, dass der entscheidende Faktor für diese Wirkung nach außen der ist, dass Gott handelt. Gott selbst handelt. Gott hat hier seine Größe gezeigt, aus dem gehorsamen Handeln einzelner Christen heraus, unabhängig von den Zuständen in der Gemeinde, unabhängig von den Strukturen der Gemeinde, unabhängig davon, was der Rest der Gemeinde überhaupt getan hat. Einfach aus dem gehorsamen Handeln einzelner Christen heraus hat Gott seine Größe gezeigt. Und B, war es so, dass diese Christen ohne besonderen Plan oder Strategie ganz selbstverständlich ihren christlichen Gewohnheiten nachgegangen sind. Das, was sie gewohnt waren, was üblich war, was sie immer taten. Genau das haben sie getan. Und C, war es allein aus dem heraus, dass sie sich auf den Namen Jesu Christi berufen haben, bei dem, was sie nun taten. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass Gott handeln konnte. Einzelne Christen haben einfach ihrer Gewohnheit gemäß, ihrem täglichen Leben nachgegangen, haben einen Impuls bekommen, haben im Namen Jesu Christi, sind sie dem nachgegangen und Gott hat gehandelt. Wir sehen, dass es keine komplizierten Dinge sind, die von unserer Seite aus kommen müssen. Vollmächtiges Handeln als Christ ist einfach. Es ist so einfach, weil wir selbst nichts Zusätzliches tun müssen, wenn wir im Namen Jesu agieren. Gott ist der, der handelt. Die Frage allerdings ist, glauben wir das überhaupt? Glauben wir das? Das war Petrus keine Frage. Schon gleich nach dem Heilungswunder, direkt an dem Tag, wo das gewesen ist, hatte Petrus gesagt, das ist jetzt, zitiere ich aus Apostelgeschichte 3, ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit das bewirkt, dass dieser umhergeht? Also ganz klar, Petrus weist das ganz klar auf Gott. Und dann hat er damals an dem Tage weiter gepredigt von dem auferstandenen Jesus, von dem, den sie gekreuzigt hatten und der nun lebt. Und jetzt bei der Gerichtsverhandlung am Tag später verhält es sich genauso, wo er sich vor dem Hohen Rat rechtfertigen muss. Er hat seinen Standpunkt nicht verändert. Seine Aussage ist auch jetzt ganz klar und das ist die gleiche Aussage. Alle diese Dinge sind im Namen Jesu Christi geschehen. Das heißt, aus der Macht Jesu heraus. Das sollten auch wir uns zu eigen machen. Hier haben wir den Schlüssel zur Vollmacht. Und dann geht Petrus noch weiter und sagt, dass dieser Jesus genau der ist, den sie getötet haben und den Gott auferweckt hat. Petrus ist sich dabei bewusst, dass er nun vor den Leuten steht, die diese Kreuzigung Jesu zu verantworten haben. Genau diesen, sagt er ins Gesicht, der ist es, durch den diese Macht gekommen ist und das ist der, den ihr gekreuzigt habt. Er nutzt, also erstmal finde ich das dreist, aber er nutzt die Gelegenheit, ihnen, das sind ja schließlich geistliche Männer, die sich als geistliche Elite verstanden haben, ihnen nochmal das Alte Testament auszulegen. Also der Fischer legt dem Theologieprofessor jetzt mal aus, was im Alten Testament schon steht, was er eigentlich selbstständig lehrt. Und er setzt es in den aktuellen Bezug. Das ist, also dazu gehört ganz viel Mut und eine besondere Salbung. Und ich glaube, so sagt es das Bibelwort ja auch, dass sie voll des Heiligen Geistes waren. Diese Salbung kann man nur durch Gott haben. Petrus geht also jetzt auf das Alte Testament ein, auf Psalm 118, Vers 22. Da ist die Rede von dem Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Und er sagt es ihnen, aber er sagt es ihnen jetzt genau. Er sagt jetzt, der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, das ist genau der, der zum Eckstein geworden ist. Natürlich haben diese hohen Priester den Psalm 118 gekannt. Ob sie nun bis dahin sich als die Bauleute verstanden haben, die diesen wichtigen Stein des Gebäudes Gottes verworfen haben, das ist offen, das ist eine Frage. Jedenfalls gibt Petrus den Oberen damit klar zu verstehen, dass sie die Bauleute sind, die den Stein des geistlichen Hauses Gottes verworfen haben. Der Stein, der sich nun als der Eckstein erwiesen hat. Das ist der Stein, der die Stabilität ausmacht, der den Bestand des Gebäudes sichert. Dieser Stein, Jesus Christus, den haben sie verworfen. Aber, das klingt nun zunächst mal sehr vorwurfsvoll, aber trotzdem ist es so, dass es nicht nur purer Vorwurf ist, sondern Petrus sieht schon darüber hinaus. Er weiß, die haben das zwar schlecht gemacht, Gott aber hat es gut gemacht. Petrus sieht auch schon den Segen für die Menschheit. Und dann sagt er diesen Vers oder diesen Ausspruch, der im Vers 12 dann niedergeschrieben ist, der im Grunde die Bedeutung Jesu vollkommen auf den Punkt bringt. In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Kann man die Einzigartigkeit Jesu besser beschreiben als mit diesen Worten? Wieder ist es so, dass Petrus Rechtfertigung vor Gericht zu einer Predigt geworden ist. Einer Predigt, die darum, weil sie Eingang in die Bibel gefunden hat, Millionen von Menschen erreicht hat. Muss man sich mal vorstellen. Auch nur so konnte sie auch uns erreichen. Millionen von Menschen. Eine Rechtfertigung vor Gericht ist eine Predigt geworden. Es ist genau so, wie Jesus das auch versprochen hat, verheißen hat. Sie werden euch vor die Gerichte zerren, aber habt keine Sorge, ich gebe euch, was ihr zu sagen habt. Genau das ist hier geschehen. Damit ist diese Verteidigungsrede in diesem Gerichtsprozess abgeschlossen. Normalerweise ziehen sich dann die Richter und Geschworenen zur Urteilsfindung zurück. Hier ist es aber nun umgekehrt. Hier schicken sie einfach die Angeschuldigten raus. Und das ist dann interessant, dass dann, was dann in diesem Protokoll an Überlegungen uns geschildert werden, der Kläger, wie sie dann überlegt haben. Sie wissen nicht so richtig, was sie mit den Angeklagten machen sollen. Um sie einzusperren, haben sie keine richtige Begründung. Wenn das Wunder nicht so offensichtlich wäre, können sie sie vielleicht wegen Volksverfügung oder Hochstapelei belangen oder dergleichen. Aber so ist der geheilte Mann ja mitten unter ihnen. Der ist da, es ist der, den alle kennen. Es ist der 40 Jahre lang, sein Leben lang, an der Tempelpforte saß und dahingetragen wurde und betteln musste, vor den Augen der Bevölkerung. Das ist nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen gewesen. Wenn es nur ein einziges Mal in diesen jahrzehntelangen, wenn es da nur ein einziges Mal einen Hinweis gegeben hätte, dass das ein Simulant ist, dass die da vielleicht nur Geld mitmachen wollen und das hätte sich längst rumgesprochen. Das scheidet vollkommen aus. An dem Wunder ist nichts zu rütteln. Nicht einmal für uns gibt es nach 2000 Jahren irgendetwas daran zu rütteln. Denn der biblische Bericht erweist sich als absolut glaubwürdig und in sich schlüssig. Wollten wir diesen gesamten Bericht als erfunden abtun, dann bräuchten wir eine Erklärung dafür, wie im ersten Jahrhundert so ein rasantes Wachstum der Christenheit überhaupt geschehen konnte. Das ist Fakt. Und es gibt keine glaubwürdigere Erklärung dafür, als das, was in der Bibel steht. Also haben wir über die Jahrtausende hinweg in diesem Bericht ein Dokument für die Souveränität Gottes und gleichzeitig eine Ermutigung dafür, dass Gott uns Menschen in sein Handeln einbezieht. Wir dürfen in seinem Namen handeln. Das ist doch super. Der Hohe Rat beschließt, aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden und zu lehren in dem Namen Jesu. Sie drohen. Darauf reduziert sich die Urteilsverkündigung. Sie drohen. Wenn Gott handelt, bleibt den Gegnern nichts weiter übrig, als zu drohen. Dabei scheinen sie sich nicht so sehr zu fürchten davor, dass noch weitere Kranke gesund werden, als vielmehr davor, dass sie sich größere Menschenmengen bekehren, dass sich die Massen von ihnen abwenden, dieser Bewegung zu. Das ist die große Angst, die sie haben. Aber so viel haben sie jedenfalls verstanden. Wenn Christen im Namen Jesu handeln, wenn sie in diesem Namen lehren und reden, dann laufen ihnen die Massen davon. Das sollte auch uns zu denken geben. Haben wir das verstanden? Für Petrus und Johannes war das keine Frage. Und für sie stand fest, dass sie im Namen Jesu leben und auftreten jeden Tag. Und deswegen ist auch die Antwort klar, die sie sagen. Sie konnten gar nicht jetzt schweigen und dieser Drohung Raum geben. Petrus aber und Johannes antworten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Dass Petrus und Johannes dieses Urteil nicht angenommen haben. Manchmal wird ja in den Prozessen gefragt: Angeklagter, nimmst du dieses Urteil an? Also Petrus und Johannes haben es nicht angenommen. Aber man darf das jetzt nicht so sehen wie so eine Trotzreaktion. Wenn ich jetzt Saarländer würde, würde ich sagen, so Graze läts oder so. Darf man das nicht sehen. Der Hohe Rat bestand ja aus geistlichen Leuten, und so appellierten sie an diesen geistlichen Sachverstand, an ihr geistliches Urteilsvermögen. Auch die da zu Gericht saßen, würden sich den menschlichen Geboten nur so weit unterordnen, wie es nicht gegen Gottes Recht verstößt. Das nehmen Petrus und Johannes nun auch für sich in Anspruch. Sie sehen hier aber eine Grenze überschritten. Und das zeigt wiederum, wie ernst sie das nehmen, im Namen Jesu zu handeln. Was Gott uns aufträgt, das wollen wir auch tun. Das ist die Schlussfolgerung dahinter. Und das ist jetzt gewesen ein Punkt, der auch noch an anderen Bibelstellen vorkommt, der hier uns transparent gemacht wurde, der uns hier deutlich gemacht wurde. Es sind nicht nur wohlgemeinte Worte, wenn wir zum Beispiel auch im Kolosserbrief was Ähnliches finden. Dort schreibt Paulus an die Kolosser: Was immer ihr tut, in Wort oder in Werk, das tut im Namen des Herrn Jesu und dankt Gott den Vater durch ihn. Das sind nicht nur irgendwie schöne Worte, das ist Definition christlichen Lebens. Paulus hat uns das so vorgelebt und er hat dabei Großes erlebt. Und damit dürfen wir auch rechnen. Amen.